Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, endlich mal wieder Zelluloid, und ich verspreche euch, ich habe eine ferngesteuerte Eichelzwänge. Gibt's sowas? Das klingt doch mal was.
Was ist das?
Dieses messerscharfe Gerät, was um deinen Penis ist, und wenn du das nächste Mal dich so lange nicht meldest und keine Zeit hast für Podcasts, dann drücke ich auf einen Knopf und deine Eichel ist ab.
Warum sollte das? Wieso sollte sich jemand auf so einen Deal einlassen überhaupt?
Du hast geschlafen, wie den Rest der 22 Stunden pro Tag, und habe ich mich angeschlichen und habe dir das drauf gemacht.
Ah, Kacke. Ja, Mist. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber
das liegt
daran, dass ich...
Ja. Jetzt komm, das war eine Vorlage, dass du selber den Joke machen kannst.
Ach so, ja, das war, dass ich so unglaublich dick bin und überhaupt nicht mehr sehe, aber egal. Der Gag jetzt, so funktioniert der halt nicht. Das geht halt nicht.
Ich habe den übrigens nicht mit Ansage machen wollen, ich habe nur gerade, du hast gesagt, mir ist das gar nicht aufgefallen, da habe ich gedacht, eieiei, ich mache ihn nicht. Wir haben so viele... Monate, Wochen, gefühlt Jahre verpasst, und ich war so fleißig und pflichtbewusst im Kino.
Ja, ich bin so neidisch.
Und ich hoffe, dass wir hier mal wieder ein bisschen Ordnung in den Laden bekommen, weil wir haben Patreon-Spender, und eigentlich müssten wir die auch mal namentlich irgendwann mal vorlesen. Das machen wir in der nächsten Folge. Dem bin ich jetzt ernsthaft. Du spendest selber. Bist du inzwischen derjenige, du willst mich nicht sauer machen und spendest jeden Monat den Betrag, der mal irgendwann draufgegangen ist. Bitte mach das nicht, Carsten. Das ist völlig unnötig. Wir haben Patreon-Spender trotzdem, und ich finde, die haben es verdient, dass wir regelmäßig senden. Und das machen wir jetzt auch. Und wir haben auch unseren Dank verdient. Deswegen sage ich es überhaupt. Vielen Dank an die Patreon-Spender. Ihr seid die Besten, und natürlich umso mehr ihr seid, umso Pflicht, umso mehr, mit mehr Anlauf kann ich dem Carsten in seine enormen Cojones treten, falls er es wieder schleifen lässt.
Ja, es ist halt total meine Schuld. Ich habe halt meinen Kalender gar nicht mehr so im Griff, und ich Arbeit hat irgendwie alles übernommen, und ich renne nur noch hinterher. Das ist in den letzten Monaten war das wirklich schlimm, aber ich versuche da irgendwie mit Zeitmanagement und Self-Management das irgendwie besser geregelt zu bekommen. Es ist aber ein Prozess.
Das ist ein sehr guter. Ich hoffe, du bist nur bei mir im Ohr übersteuert und bei dir in Audacity ist alles bestens.
Mein Audacity sieht fantastisch aus.
Fantastisch, okay. Es gibt eine Menge Filme, über die wir reden müssen. Ich fange mal mit einem an, der leider.
Du musst sowieso viel, viel mehr
reden,
viel mehr bringen als ich, weil ich habe halt auch kaum was gesehen. Also,
kannst du mal, was machst du denn jetzt?
Ganz wenig gesehen. Ich wollte dir nur kurz meinen Audacity
zeigen. Oh, das ist aber süß. Was war denn da oben der eine Ordner? Schoolgirls fucked by elderly men.
Alles klar.
Ja, wie ganz kurz ein Funken der Panik in deinen Augen deutlich zu lesen.
Nein, definitiv
Funken, bei mir sind nur Schoolboys. Nein, kleiner Scherz. pass auf, ich habe einen Film gesehen, der schockenderweise erst bei euch im April in die Kinos kommt.
Oh, dann kann ich ihn ja noch gar nicht gesehen haben.
Dann kannst du ihn noch nicht gesehen haben, aber ich kann dich heiß machen und du kannst Fragen dazu stellen. Und
klar.
Ich bin gespannt, was du davon hältst. Der Film heißt Grenz, also GRANS oder auch Border im Englischen.
Okay.
Und ist von dem Autor, der auch Let the Right One In, dem schwedischen Autor, geschrieben hat. Ich hoffe,
den fand ich ja richtig cool damals.
Ich auch. Ich fand Let the Right One In super. Ich fand sogar
selbst das US-Remake habe ich mir noch angeguckt.
Obwohl es eigentlich fast der deckungsgleiche Film ist.
Ja.
Mit ähnlich gecasteten Schauspielern. Also
genau.
Der Caster, ja, der Let the Right One In die amerikanische Version gemacht hat, der hat sich's ein bisschen einfach gemacht, finde ich, weil der hat eigentlich nur möglichst nah am Original gecastet. Ähnlich übrigens wie der Film von dem Österreicher, der so Gewalt immer so unerträglich macht, Haneke. Haneke hat, wie hieß denn der Film mit den...
Funny Games.
Genau, Funny Games war...
Den habe ich noch nie gesehen, aber wieso fällt mir der Titel immer so leicht?
Du hast den weder das Original noch das Remake gesehen?
Ja, genau, gar nichts.
Oh, den musst du dir aber echt mal angucken. Aber die Liste ist, glaube ich, sowieso sehr lang von Filmen, ja, die ich dir aufgedingst habe. Also, für mich war es nämlich genauso, als ich hörte, dass der Regisseur, der Autor des Skripts von Let the Right One In einen Film Regie geführt hat, habe ich gedacht, muss ich sehen, als ich dann gehört habe, es ist auch ein schwedischer Film wieder, also nicht, es gibt ja auch mal Leute, die nach Hollywood gehen und leider geht es manchmal nicht so gut, John Woo, nein, und obwohl, nee, stimmt gar nicht, halt mal, der hat ja Face-Off gemacht, bin ich bescheuert, einer der geilsten Filme überhaupt, aber ja, in diesem Fall ist es eben ein schwedischer Film geblieben und es war auch, und ich will nicht spoilern, weil ich möchte, dass du den Film auf jeden Fall anguckst, eine übernatürliche Sache ist mit drin. Und zwar spielt die Geschichte an der schwedischen Wassergrenze irgendwo, wo Schiffe anlegen und die Hauptprotagonistin ist eine Frau, die im Grunde, man beschreibt sie eher wie so ein Neandertaler-Weibchen aussieht. Also sie...
Ach so, sehr starke Stirn und so.
Genau, sie sieht wirklich sehr nach unseren Schönheitsidealen unattraktiv aus. Und sie verfügt über eine Gabe, die ihre Kollegen wohl hinnehmen, ohne sie größer zu hinterfragen, nämlich, dass sie ganz besonders gut riechen kann. Also sie sieht dann zum Beispiel, steht sie da an diesem Zollding, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich gucke mir ganz besonders gerne diese Sendung an, Border Security oder so, oder Nothing to Declare, müsst ihr mal auf YouTube gucken, wo man Grenzbeamten dabei zuguckt, wie sie irgendwelchen Omas das Heroin aus dem Arsch pulen.
Ja, und die Show gibt's wirklich.
Ja, die Show gibt's wirklich. Und also das gibt's leider nicht zu sehen, was ich gerade so vulgär formuliert habe. Aber es ist durchaus so, dass dass man da Leuten über die Schulter guckt, die Leute, also gerade in Neuseeland und Australien ist übrigens von daher immer interessant, weil die natürlich aufpassen müssen, dass sie sich ihre Fauna und Flora nicht an den Arsch machen und deswegen teilweise den Dreck unter den Schuhen der Cricketspieler aus Indien kratzen und so Sachen. Sie steht da eben in diesem Gang, wo die Leute vom Schiff kommen. Man muss sich das nicht vorstellen wie so einen großen Flughafen, sondern da kommt wahrscheinlich am Tag ein Schiff an und da laufen die Leute durch einen Gang und dann macht sie und schnüffelt und fragt dann, komm mal raus und dann sieht man entweder, dass derjenige Alkohol geschmuggelt hat und dann ist eben auch mal eine Szene, die sehr befremdlich wirkt, weil ein gut gekleideter, reicher Mann an ihr vorbei will. Und sie sagt, komm mal rein und dann wird er durchsucht und sein Gepäck und gescannt und man findet nichts und dann sagt sie, gib mir das Handy und sie riecht, dass da irgendwie, sie riecht am Handy sozusagen und riecht, dass da irgendwas Schmutziges drauf ist.
Und ja, aber das ist ja in Flughäfen tatsächlich so, ne? Also die machen dann ja mit so Klebestreifen oder mit so Markiererstreifen, gehen ja halt über dein Telefon und gucken dann, ob da halt irgendwelche Sprengstoffrückstände drauf sind oder so.
Aber ganz bestimmt nicht gucken sie mit einem Geruch oder einem Klebestreifen, ob da Childporn drauf ist.
Ach so, ja, nee, klar, natürlich nicht.
Und das war in dem Fall so. Er hat nämlich dann eine Datenkarte schnell aus dem Handy gezogen und zerkaut. Und diese Frau lernt eines Tages, kommt ein Mann, der ähnlich schräg aussieht wie sie, herein und er guckt sie sehr seltsam an und es entwickelt sich einiges und sie merkt, dass sie nicht die Einzige ist und viel mehr will ich gar nicht spoilern, ich kann nur eins sagen, ja, dieser Film hat die mit Abstand weirdeste und spannendste und interessanteste Sexszene aller, ich sag jetzt mal, es ist ja nicht Science-Fiction-Fantasy-Filme ever, also du erinnerst dich an Splice.
Ja, ja, klar.
Die berühmte, ich kann alles erklären Szene, die da nochmal einen oben drauf bekommen. Und in diesem Film ist es echt so, dass ich dachte, what the fuck? Und du kennst mich, Carsten. Ich behaupte mal, du kennst mich. Wenn ich im Kinostuhl sitze und bei einer Sexszene denke, what the fuck, dann gehen bei dir jetzt wahrscheinlich die schlimmsten Befürchtungen und Ängste los. Aber ich kann dir sagen, schau dir den Film an. Er ist anders, ein bisschen anders. Also ich fand Let the Right One In noch grandioser, aber er spielt in einer ähnlichen Liga. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er einfach so anders ist, als was man so kennt. Und ähnlich wie in Let the Right One In, vielleicht, ich weiß nicht mal, ob er schlechter ist als Let the Right One In. Man kann sie so schwer vergleichen, weil Let the Right One In natürlich die ganze Zeit so im Dunkeln spielt. Er hat eine sehr dunkle Note und hat aber auch was sehr Emotionales. Und das Emotionale gibt es in diesem Film auch. Es gibt sogar richtige spannende und schockende Szenen und er ist vielleicht sogar von der Dramaturgie auf jeden Fall hat er mehr zu bieten. Also rein, wenn man jetzt mal davon sich beruft, was ist Drama? Ja? Passiert einfach mehr unter den handelnden Personen. Es gibt wirklich spannende Szenen, es gibt emotionale Szenen und berührende Szenen und ihr müsst euch alle den, ich glaube, 19. April im Kalender anstreichen und Grenz, wahrscheinlich Border und wahrscheinlich heißt er dann im Deutschen die Grenze oder so, oder ich weiß nicht, oder Grenzabfahrt. Vielleicht heißt der, weißt du, wenn ich Deutsch wäre, ja, würde ich, sie machen ja sowieso immer ihre eigenen Titel, warum dann nicht Grenzerfahrung? Ich bin jetzt schon stolz drauf.
Das hätte noch zu viel mit dem Original zu tun. Der Film muss dann irgendwie einen komplett anderen Namen haben.
Und einen englischen Subtitle.
Nee, ganz wichtig ist, und dann immer noch so ganz cool, so oder sowieso. Und dann irgendwie oder ist dann immer irgendwie so ein ganz langer Text. Und dann stelle ich mir das mal so vor, dass da irgendwie so drei Leute in dem Verleiherraum sitzen und so dann irgendwie so, keine Ahnung, sich darüber diskutieren, wie sie den Film nennen wollen. Und dann kommt einer mit so einer ganz absurden Idee an, die halt so überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Und dann entscheiden die sich dafür, aber dann sagt noch irgendeiner so, ja, es hat aber gar nichts damit zu tun.
Und das ist der aus dem Fenster fliegt in dem Meme.
Naja, nicht ganz. Und dann sagen sie immer noch, ja, ist easy, dann machen wir einfach unten drunter noch was. Und das ist ein so wiederkehrendes Thema, dass ich glaube ich, irgendwann mal eine zumindest eine Bachelorarbeit daraus für, weiß ich nicht, Filmwissenschaften oder so.
Aber es ist auch übrigens, ich habe das bei vielen Sachen gehabt in letzter Zeit, worauf ich nicht näher eingehen möchte, dass manchmal, wenn man viele verschiedene Aspekte in einem Werk hat, es schwierig ist, einen einheitlichen, allumfassenden Namen zu finden und man manchmal Angst hat, dass man dann Teilaspekten nicht gerecht wird.
Ja, aber diese Aufgabe hatte ja schon der Regisseur oder wer auch immer den Titel, der Autor gemacht hat. Und der hat die Aufgabe ja schon gelöst. Und dann muss man da nicht nochmal nachdenken. Aber, ist ungefähr so, als ob man sich anmaßt, dass da halt irgendwie, keine Ahnung, ein Monet hängt und Monet hat sich irgendwie einen Titel für sein Bild ausgedacht und dann im Deutschen Museum so irgendwie, nee, das ist ja ein französischer Titel, damit kann ja keiner was anfangen.
Und anstatt sie ihn zu übersetzen, dass sie nicht die Frau am Fenster wäre, die Übersetzung, und dann nennen sie es Zimmer mit Ausblick oder wie ich die öden Mittagsstunden verbringe.
Ja, Sonntagvormittag im Prenzlauer Berg oder so, auch wenn das damit gar nichts zu tun hat. Ja. Ja, nee. Aber was ich
aber deutscher Titel, ganz kurz. Es gibt einen deutschen Titel, der ist besser als das Original.
Ja, und zwar?
Von Runaway Bride. Hatte ich, glaube ich, aber schon
mal. Die sich nicht traut oder so?
Genau.
Ja, großartig. Ja, nein, der ist wirklich gut. Nee, also ich finde immer noch, der deutsche Titel für Copycat ist
ziemlich... Copykill war das, ne?
Ja, genau, weil ich glaube, sonst sich jeder beschwert, warum war eigentlich keine Katze in dem Film. Aber naja.
Oh ja. Aber du wolltest, hast du noch eine Frage gehabt zu Grenz.
Ja, genau, ich wollte mich wissen, du hast am Anfang gesagt, diese Neandertaler-Frau, hat die irgendwie so eine Prothese oder ist sie
ich kam aus dem Film und habe meiner Frau den Trailer gezeigt und die hat gesagt, boah, sieht die hässlich aus. Nicht so, Mann, bist du oberflächlich, weil ich noch in dem Flow des Films war. Sie wird natürlich, und sie hat extrem gute Ohren und hört deswegen auch, wie Leute sich über ihr Maul zerreißen. Nein, sie sieht, also sie ist nicht, sie ist keine jetzt, also es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, es ist ein steiler Zahn, ja, also ist natürlich auch Geschmackssache, aber sie sieht eigentlich sehr attraktiv aus, die Frau, ist aber wahrscheinlich, ich würde es jetzt auch so irgendwas Mitte 40, 50 schätzen, aber sie sieht wesentlich attraktiver aus und der Typ hat ein, erinnert mich sehr oft an diese FX-Twin-Gesichter aus den alten FX-Twin-Videos. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst, aber wo dann alle Mädchen und so das Gesicht von ihm hatten, so eine Grinsefresse.
Ach, FX-Twin.
Genau, habe ich gerade gesagt. Ach, war, hat es mich nicht...
Ach so, oh ja, war gerade irgendwie...
Hat Skype das verschluckt. Und der hat mich so ein bisschen an die Fresse erinnert. Also es war... Oh, krass. Okay. Es war... pass auf, ich kann dir auch einfach mal einen Screenshot zeigen.
Ja, ich muss dann halt an manchen, in solchen Momenten halt an Kevin allein zu Hause denken, wo halt hier irgendwie Kevin die Kiste von seinem Bruder aufmacht. Und da ist anscheinend das Foto von der Freundin des Bruders drin. Und das war ja, glaube ich, der Sohn des Regisseurs mit so einer Mädchenfrisur oder einer sehr femininen Frisur und einem sehr femininen Hut.
Also, pass auf. Ich zeig dir jetzt mal das Foto von den beiden.
Oh, krass. Okay, ja. Das ist wirklich schon ziemlich beeindruckend.
Und man sieht's nicht. Also, ich finde auch, die Schauspieler spielen es toll und es ist... Hat bis jetzt durchaus das Zeug. Ich habe im letzten Cast habe ich schon über dieses Skyldige gesprochen, oder? Über diesen oder nicht? Das Skyldige, über den das Kammerspiel, wo einer am Telefon sitzt die ganze Zeit. Doch.
Ja, ich erinnere mich. Ich hab das grob in Erinnerung. Ja.
Okay, jetzt bin ich aber sowas von gespannt, was dein nächster oder dein erster überhaupt Film heute ist.
Ach so, ja, so gespannt kannst du ja gar nicht sein, weil ich habe ihn ja quasi auf deinen Befehl hingeguckt. Und, nein, das ist jetzt übertrieben. Aber das ist halt Black Klansman, also mit 3 Ks.
Weil Gott, das ist ja so lange her, das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, okay, das ist gut.
Black Klansman, ja.
Ja, was soll ich dazu sagen? Klar, ist natürlich schon so ein bisschen länger her, aber es geht halt um eine wahre Geschichte, wo ein, oh Mann, ich muss das gerade zum ersten Mal ohne Zettel vor der Nase machen, das ist total schwierig, wo halt ein, man kann es glaube ich so sagen, ein Schwarzer den Mitglied des Ku Klux Klan wird, und zwar in irgendwo in den amerikanischen Südstaaten, ich will jetzt irgendwie sagen South Carolina vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Und das schafft er halt nur so halb, sage ich mal, indem er telefonisch immer mit dem, oder unter anderem mit dem Großvisier, oder ich weiß gar nicht mehr, wie die unterschiedlichen Rollen da im Ku Klux Klan heißen, sich unterhält und quasi die Stimme und die Meinung zum größten Teil des Ku Klux Klans imitiert oder unterstützt oder sich zumindest so mit denen unterhält. Und für die Person, also irgendwo muss er ja noch mal persönlich antreten, ist ein Polizistenkollege von ihm unterwegs, gespielt von Ben Solo, der berühmte englische Schauspieler mit dem Namen, der mir gerade nicht einfällt, der auch in Star Wars den neuen Bösewicht.
Den man vor allem aus Girls kennt und der Adam Driver heißt.
Adam Driver, und den man natürlich nicht aus Star Wars kennt, sondern eher aus Girls, weil das ja das größere Franchise ist.
Klar. Nein, aber dadurch kennen ihn die meisten zuerst. Es gibt okay, länger ja, darum.
Das. Ja, vielleicht. Ich traue mir da nicht zu. So oder so, der Film ist gut, nicht so gut, finde ich, weil anders als halt ein Film, mit dem ich ihn vergleichen würde, wäre halt Empire, den ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe, wo halt auch ein Polizist, aber diesmal so eine Fascho-Szene in den Südstaaten der USA unterwandert hat. Da war es aber gespielt von Frodo. Auch da fällt mir gerade der Name des Schauspielers nicht ein und ich kann nicht auf meinen Zettel gucken oder auf meine Unterlagen und schnell nachgoogeln. So oder so in Black Klansman sind aber halt das Besondere an Black Klansman ist natürlich im Vergleich zum Imperium, dass er auf einer wahren Begebenheit beruht und der hat zum Ende halt so ein ziemlich absurdes Ende, wo ich auch tatsächlich nachlesen musste, ob das wirklich so passiert ist, weil da ist halt echt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Interessant ist auf alle Fälle, dass halt häufig halt die Rassenthematik angesprochen wird, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass halt irgendwie zu dick mit irgendwie Moral irgendwie rumgehandhabt wurde. Die Clans-Leute, die waren halt, klar, es gab halt diesen diesen Archetypen des super dummen, dicken Typen und des schlauen Politikers, der da irgendwie die Fäden zieht und vielleicht so gar nicht mit irgendwelchen rassistischen Ideologien rumkämpft, aber irgendwie die Stimmen haben will, keine Ahnung. Die typischen Mitläufer und auch einfach die Wahnsinnigen, die da rumrennen. Das war zwar so ein bisschen archetypisch, aber sonst war es halt ein guter Film. Und was halt auch noch ganz, weiß ich nicht, interessant war, oder was ich noch einen ziemlich guten Aspekt fand, war, dass Adam Driver, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel vorwegnehme, wenn, dann stoppe mich einfach, der hat halt auch Probleme mit dem Ku Klux Klan, also abgesehen davon, dass sie ihn nicht mögen können, aber nicht aus anderen Gründen, halt nicht, weil er schwarz ist, sondern aus anderen Gründen. Und,
was könnte das bloß sein?
Ja, was könnte das sein? Ja, vielleicht ist er schwul, keine Ahnung. Aber er hat halt darüber nie nachgedacht. Also er wird dann auch mehrfach so drauf angesprochen, so irgendwie, ja, was sagst du denn jetzt speziell dazu in deiner Situation? Und dann sagt er, gibt er irgendwann mal die gute Antwort, ja, das war noch nie vorher ein Problem oder so. Ich habe mich da, oder er sagt sowas wie, ich habe mich damit noch nie beschäftigen müssen und nur deswegen muss ich mich da jetzt beschäftigen. Und das ist halt irgendwie, so ganz interessant, weil das spiegelt halt eine gewisse Realität wieder, ja, wie halt häufig jetzt halt das Problem von jetzt sogar in der heutigen Zeit, auch wenn der Film irgendwie in den 70ern oder 80ern gespielt hat, dieses Problem der Rasse, dass sich halt viele Leute jetzt plötzlich damit beschäftigen müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, ja, sie werden da einfach reingedrückt, vielleicht in irgendwelche Diskussionen, die sie gar nicht wollen.
Gute Beobachtung finde ich übrigens. Ich finde es nämlich einen ganz wichtigen Aspekt des Films, auch dass es hat ja nicht nur was damit zu tun, nicht wollen, also dass man eigentlich ja sagen könnte, man müsste eigentlich sowieso eine Grundhaltung, ein Problem mit dem Ku Klux Klan haben, aber wird dann erst zum Problem, wenn man selber praktisch ein Problem für den Ku Klux Klan ist. Aber es ist auch schön, weil es einfach zeigt, erstens ist es ja auch ein Zeitdokument ein bisschen, ja. Und auch eine Realität, also eine gelebte. Und es sind ja auch zudem alles keine, sagen wir mal, Soziologie-Professoren auf Harvard, sondern es sind Cops. Und ja, auch das finde ich einen guten Aspekt, dass, obwohl Adam Driver natürlich ein likable Character ist, er auch seine inneren Konflikte hat. Und das hat mir gut gefallen. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Film ein Spike Lee-Film ist. Und Spike Lee eigentlich das Thema, bis auf ein paar Filme, Rassismus immer ganz vorne drauf hat. Do the Right Thing und She's Gotta Have It, Jungle Fever sind alles so Filme, die das Thema
Vielleicht ein Aspekt, den ich noch gar nicht so angerissen habe. Der Film zeigt halt auch so ein bisschen, dass halt die, es ging da ja auch zum Beispiel um das Black Rights Movement, dass auch da irgendwie, weiß ich nicht, man könnte sagen, dass deren Ansichten in manchen Art und Weisen auch extrem sind. Ohne viel vorne wegzunehmen, aber es gibt auch noch andere Charaktere, die halt zum Beispiel auch sehr stark gegen die Polizei sind. Also die sagen halt solche Sachen wie, ja, alle Polizisten sind Rassisten oder dass vielleicht sicherlich auch nicht gestimmt hat, ganz besonders nicht in der Form des Hauptdarstellers, der ja halt Polizist war, was halt auch zu Spannungen innerhalb der Konstellation der Schauspieler führt. Aber mir hat der Film gut gefallen. Er hat auch eine Prise Humor. Er hat halt dieses gefühlte Fargo-Ende, wo man sich zum Ende fragt, so irgendwie, wie ist das wirklich so passiert? Aber anders als in Fargo, wo das halt, sage ich mal, sehr ausgedacht war, scheint es da tatsächlich so vorgekommen zu sein und das war es so passiert zu sein. Das fand ich halt, das fand ich halt unterm Strich sehr gut. Also es hat mir sehr gefallen. Cool. Ja, also war ein guter Tipp von dir,
Philipp. Aber er ist auch kein großartiger Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wesentlich mehr mir erhofft hatte von dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na klar. Auf alle Fälle, Star Wars, das Erwachen der Macht, ist viel besserer Adam Driver-Film.
Genau, so habe ich das übrigens als Kind immer gemacht, als junger Jugendlicher, dass ich schon voll der Filmfan war, aber halt echt gesagt, ich mag Robert De Niro-Filme ganz besonders gern. Weißt du? Also, dass man den Regisseur, ich weiß nicht, das war ein Kunstlehrer von mir, der gesagt hat, du musst dir die Regisseure angucken, die sind die wichtigen. Und natürlich kannte man Steven Spielberg und natürlich wusste man, das hat eine Qualität, so ein Steven Spielberg-Film, aber ansonsten hatte ich mir da reichlich wenig Gedanken gemacht, als ich Kind war. Von daher fand ich das einen schönen Vergleich. Ich mach mal. Bohemian Rhapsody.
Nein, das ist mein anderer Film.
Nee, super, pass auf. Ich hab nicht gerade, nee, das ist doch toll. Ich find's super, okay. Dass das dein anderer Film ist. Dann können wir beide darüber reden. Dann rede ich über einen Film, der zumindest in dieselbe Kerbe schlägt und sich wahrscheinlich bei den Oscars mit Bohemian Rhapsody messen muss, nämlich A Star is Born.
Dazu kann ich zumindest beitragen, dass ich mir das Album angehört habe.
Von Bradley Cooper. Übrigens auch geschrieben, die Musik, wenn ich mich nicht täusche, oder zumindest gesungen von Bradley Cooper. Ich glaube aber, dass er auch die Musik geschrieben hat. Lustiger Side-Fact, dass Louis C.K. mal in einem Interview gesagt hat, die Leute, die bei so einem Q&A so in der ersten Reihe sitzen und fragen, hey, irgendwie den erfolgreichen Sänger oder Schauspieler, so, hey, wie genau hast du es geschafft und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, den Typen, der wird nie erfolgreich. Was er damit meinte, ist nicht, dass man nicht fragen soll, aber dass er noch nie gesehen hat, dass so ein Typ, der irgendeinen anderen Star fragt, in einem ausgestrahlten Fernsehinterview bei so einem Q&A nach Tipps, dass der es zu was geschafft hat. Und dann auf YouTube gibt's das und dann sieht man einen Schnitt und dann sieht man, ich glaube, es war...
Ist Brad Pitt, ne?
Brad Pitt könnte es... Nein, nee, es war Bradley Cooper.
Bradley Cooper, ja, genau.
Der gefragt hat und ich meine...
Actor Studio, ne?
Genau, aber er hat gefragt den... was nicht? Der erste Mann von Madonna, wie hieß er? Der Schauspieler?
Guy Ritchie?
Nein, nee. Das war der zweite oder dritte, weiß ich nicht, warum. Egal. Auf jeden Fall war es sehr lustig, weil man sah dann einen jungen Bradley Cooper, der so irgendwo in der zweiten Reihe saß und ganz interessiert so eine Frage stellt und auch so andächtig zugehört hat, wo man gedacht hat, Scheißstreber, aber... er hat recht behalten. Kurz, die Geschichte von A Star is Born ist die Geschichte eines alkoholkranken Stars, der eines Abends, als er einen Ausflug macht in eine Schwulenbar, einfach nur um zu saufen, da eine Sängerin, eine lokale Sängerin, Entschuldigung, dass ich so im Hintergrund, nebenbei wird hier die Welt neu errichtet. Und ich bin froh, dass es erst jetzt nur hörbar ist und nicht vorher schon gehämmer und gebohre. Und Bradley ist auf jeden Fall begeistert von dieser Sängerin, die da auftritt in diesem Club. Und er nimmt sie mit an dem Abend und trinkt mit ihr und singt mit ihr und nimmt sie dann auch recht spontan mit, nachdem er sie gesehen hat, zu einem Auftritt von sich und macht dafür praktisch ermöglicht ihr den Weg an die Öffentlichkeit und Ruhm und sie wird eben auch zum Star. Und die beiden sind ein Paar und wird es dann so ein bisschen die Geschichte, wie er mit seiner, es ist auch ein Film vor allem über Alkoholsucht, also es ist so eine Mischung aus Musik und Alkoholsucht. Ich bin kein übertriebener Lady Gaga-Fan. Heutzutage, wenn es jemand sagt, heißt es gleich immer, dass er die Person scheiße findet. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann ja durchaus... eine tolle Gesangsstimme attestieren und es gibt wirklich in dem Film ein paar unglaubliche Gänsehaut-Szenen. Also gerade als er sie, das Mauerblümchen, das keiner kennt, bei einem großen Auftritt auf die Bühne holt und sie dann singt, da möchte ich wissen, wer da nicht bewegt ist, wenn er diese Szene sieht.
Ja, hier, ich.
Okay, das mag sein. Na, ich weiß nicht, ob du es nicht auch... aber gut, ich bin gespannt auf den nächsten Film, was du dann dazu sagst. Aber der Film hat auf vielerlei Hinsicht aber doch ein bisschen was sehr Amerikanisches. Das war mein erster Gedanke, als ich rauskam. Oh, ist halt doch wieder eine sehr amerikanische Geschichte. Und dann habe ich das von anderen gehört, dass sie mir gesagt haben, oh, sehr Hollywood. Und dann habe ich gedacht, was ist das eigentlich? Es ist nicht so, dass alle Filme, die außerhalb von Hollywood gedreht haben... kein Happy End haben oder hässliche Hauptdarsteller, aber es hat schon was glattgeleckteres als zum Beispiel der Film, den wir gleich besprechen werden, ja. Obwohl er gleichzeitig auch ein paar unglaublich schmerzhafte Szenen hat, peinliche Szenen, fremdschämige Szenen und aber auch die so gewollt sind. Also ich finde eigentlich, dass das wahrscheinlich viele Leute so einen Film wie Star is Born erstmal abwatschen, weil natürlich eine so wie wenn jetzt ein Madonna-Film rauskommt, dass man denkt, ach Gott, jetzt muss die auch noch und tütete. Mhm. Aber ich finde, da tut man dem Film wird man nicht gerecht, weil er trotzdem so eine typische Musikbusiness-Geschichte erzählt und wer die mag, der kann sich die angucken. Ich fand auch zum Beispiel auch unglaublich gut und der ist auch leider ein bisschen untergegangen, war dieser Mark Wahlberg-Film, wo er so ein Fan war, der bei so einer Heavy-Metal-Gruppe im Publikum so voll mitgesungen hat und dann irgendwann ist denen ihr Sänger ausgefallen. Und ja. Er ist dann der Leadsänger geworden und das klingt jetzt sehr komödiantenhaft, aber es war wirklich guter Film und hat auch diese klassische Geschichte des Rise and Fall erzählt. Und ja, Star is Born kann man sich durchaus angucken. Wird ja inzwischen wahrscheinlich die meisten, die es interessiert, sowieso schon gesehen haben. Bedankt euch bei Carsten.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich weiß nicht, du warst ja wahrscheinlich nie auf einem Lady Gaga-Konzert, oder? Ich kann nämlich behaupten, auf einem Lady Gaga-Konzert.
Okay, now you're talking. Also genau. Du sagst, du bist unbeeindruckt von so einer Szene, gehst aber auf ein Lady Gaga-Konzert. Ja, aber also du bist nicht selber hingegangen, freiwillig.
Nein, also ich bin halt jemand, der hat halt einen absolut schrecklichen Musikgeschmack. Ja, das muss man halt fairerweise sagen.
Nein, es gibt keinen schrecklichen Musikgeschmack.
Ja, doch.
Und der zweite Teil des Wortes bezeugt diese Aussage von mir.
Egal, ja, und ich war halt mal irgendwann mal in der O2 Arena, also als sie noch O2 Arena hieß, ich glaube inzwischen hat sie anders in Berlin auf dem Lady Gaga Konzert, wo man übrigens einen extra Eingang hat, wenn man O2-Kunde ist, da müsst ihr einfach eine Telefonrechnung oder so mitnehmen, das wusste ich damals nicht, ich war damals O2-Kunde, musste mich aber wie die armen
der
anderen
Pöbel.
Schweine auch in die gesamte Riesenschlange rein.
Ja, aber gibt es nicht O2, ist es so klein, dass das dann einen exklusiven Flavor hat, wenn man O2-Kunde ist?
Keine Ahnung, ich denke mal, es ist einfach nur so exklusiv, weil keiner das weiß.
Ja, aber warum bist du da hingegangen?
Warum ich in dem Konzert war? Ja, keine Ahnung, weil ich einfach irgendwie, es ist halt so, ich habe halt häufig das Problem, ich lebe dann halt in irgendwie so einer Stadt wie in Berlin und ich lebe dort halt so wie in Castrop-Rauxel. Ja, also rund um mich herum sind die Weltstars und Tausende hier, dieser super berühmte Club hier, einer unter den 10
Bergheim.
Besten Namen. Bergheim, ja, da bin ich nie, ja, ich weiß überhaupt nicht, wo das ist, ja, und gehe ich nie rein und interessiert mich alles nicht. Berühmte Ausstellungen, Musiker und ich lebe wie in Castrop-Rauxel, ja. Nichts gegen Castrop-Rauxel, wir können auch gerne Bitterfeld nehmen oder so.
Ach, Bitterfeld, okay, Leute aus Bitterfeld, lass den Shitstorm rollen.
Ja, das gibt's Millionen. Egal, so oder so, was ich sagen wollte, ist, da habe ich mir vorgenommen, ja, da muss ich jetzt auch mal irgendwo hingehen. Und dann war ich halt in so einem Lady Gaga-Konzert. Und ich muss ja sagen, ich bin ja halt so ein gewisser melodisch veranlagter Popmusik-Fan, ja, also die Songs sind ja alle nicht schlecht, ja, die sind ja alle hörbar, also zumindest für mich halt was auf Monsters und ich habe vergessen, wie das zweite Album hieß. Und dann habe ich mir halt und dann war halt von Lady Gaga war halt lange Ruhe und dann hat die ja irgendwie, keine Ahnung, so esoterische Sachen gemacht und das ist, und Jazz und so. Ich dachte, okay, alles klar, das war's dann jetzt. Und dann habe ich ja irgendwann mal so mitbekommen, dass, oh, A Star is Born. Dann habe ich gedacht, oh, cool, das wird ein richtig gutes Album. Ja, irgendwie wieder 50 krasse Pop-Songs.
Halt mal, ich dachte, du wärst so Iron Maiden-Typ. Und jetzt, also du hörst sowas auch ja, gerne, so Popmusik.
Ich lüge den ganzen Tag, Philipp. Das ist das größte Problem an mir. So oder so.
Ja, was jetzt? Sag mal kurz, nur damit ich einmal ganz kurz die Wahrheit. Du hörst gerne Popmusik.
Ja, ich höre alles. Ich sage doch, ich habe einen ganz schrecklichen Musikgeschmack.
Das finde ich noch immer nicht, kapiere ich noch immer nicht, aber du
magst. Ja, okay, ich kann dir sagen, welche Musik ich nicht mag. Vielleicht das einfache.
Rap-Musik. Techno-Musik.
Nee, geht alles noch. Was ich hauptsächlich nicht mag, ist sowas wie Sportfreunde Stiller. Das ist das, was ich nicht leiden kann. Oder Kraftklub.
Okay.
Das geht nicht. Das kann ich mir nicht anhören. Das ist mir zu komisch. Aber egal, nichts gegen die Leute. Das sind bestimmt tolle Musiker. Mir gefällt es halt nur nicht. Egal. So oder so, ich war auf dem Konzert und was ich sagen will, ist, ich habe mir dann das Star is Born Album hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es war, Spotify oder Amazon Prime Music oder Google Music reingezogen. Und da ist ja nicht ein Popsong drin. Das sind ja alles Balladen. Oder habe ich irgendwie zur falschen Zeitpunkt die Kopfhörer zur Seite gelegt?
Also in dem Film kam eben auch, dass sie dann so richtige Hits hatte mit so Dance-Choreografien. Und in dem Film kam auch, dass er war mehr so der Rocker, aber ich schon so ein bisschen grunchig, vielleicht auch lockerer.
Es war jetzt mittendrin halt ein bisschen ausgemacht oder irgendwas falsch rübergeskippt oder so, dann wäre ich nochmal.
Vielleicht erinnere ich mich auch schlecht.
Ich dachte halt so irgendwie, oh krass, das ist ja gar nicht so das, wofür Lady Gaga eigentlich berühmt
ist.
Nee,
es waren auch langsame Lieder natürlich. Guck mal, du kannst in so einem Film natürlich, versucht natürlich auch so einen Film, 2-3 Lieder zu verkaufen. Viel mehr kriegst du nicht unter, dass die hängen bleiben, ja. Und ein Lied spielst du idealerweise 2-mal, dann wird es auch ein Hit. Und ich glaube, dass das schon die emotionaleren, langsamen Lieder waren, ja. Aber ja, sie kam nicht komplett. Also ich meine, dass sie auch irgendwie bei sowas Top of the Pops-mäßiges gewesen wäre in dem Film. Und da auch mit der Tänzerin so einen bescheuerten Tanz runtergenudelt hätte, wenn ich mich nicht täusche.
Cool.
Jetzt, also ich würde sagen, guckt euch den ruhig an, wenn ihr den mal irgendwo entdeckt. Ich fand den schon völlig okay und man darf auch ruhig emotional bewegt sein bei so einem Film.
Ja, ich will ihn auf alle Fälle auch noch sehen.
Gut, jetzt bin ich gespannt, was du zu Farouk sagst.
Ja, Bohemian Rhapsody, ja, berühmt oder ein sehr berühmtes Stück von Queen, das ist ja auch quasi...
eins der Lieblingslieder meiner Kinder, also schon lange vor dem Film. Also die haben den Film auch nicht gesehen, natürlich.
Ah, krass, okay, ja. Geht halt um die Geschichte von der Band Queen, sage ich mal, erst in zweiter Sicht hauptsächlich halt um das Leben von, und jetzt will ich es nicht falsch sagen, Farouk Barazal.
Ja.
Parasal, also ein jemand, und das ist halt schon ziemlich cool, ja, also besser bekannt als Freddie Mercury, also ich wusste vorher auch nicht, dass er Farouk Barazal hieß, einem Inder, ja, jetzt muss ich das alles zusammenbekommen, oder zumindest der Sohn einer indischen Familie, der allerdings in Ostafrika, um genau zu sein, in Stone Town Sansibar geboren ist, aber dann mit 10 oder 18, ich weiß es schon nicht mehr, nach England ausgewandert ist, aus beruflichen Gründen. Lustigerweise auch kein Hindu,
nein, er ist
auch
eine,
kein Moslem, sondern ein Astra, so einer der ältesten Religionen der Welt. Also einer schon alleine, sage ich mal, von der Herkunft her und der Familiengeschichte her schon besonders abgefahrener Mensch, aber oder zumindest besonderer Mensch, den man so nicht, so eine Hintergrundgeschichte hört man selten, sagen wir es mal so. Aber das ist eigentlich alles völlig uninteressant, denn viel berühmter ist halt, dass er halt ein Sänger ist, ja, und Klavier spielen kann und Komponist ist und Liedertexte schreibt und eine flamboyant Person ist. Likeable von so ziemlich allem und in der Lage ist, sein ganzes Stadion hinter sich zu ziehen. Ständig seine Kleidung und sein Aussehen zu verändern und ein Popstar, wie man sich einen Popstar, wie man sich ein Popstar-Vorbild überhaupt vorstellt. Und gehört wahrscheinlich auch immer noch zu den erfolgreichsten, berühmtesten Sängern, Liedermachern aller Zeiten. Und wäre er halt nicht irgendwie, keine Ahnung, vor vielen Jahren gestorben an HIV oder AIDS, wäre er wahrscheinlich immer noch relativ aktiv, zumindest seine anderen Bandmitglieder, Brian May, ich habe die anderen Namen leider vergessen und so, die leben ja alle noch.
Das ist ein guter Punkt, den du da...
Interessanterweise, seine Eltern lebten ja noch bis vor kurzem. Also ich glaube, seine Mutter ist erst irgendwie letztes Jahr gestorben oder so. Punkt. Der Film, der ist von Bryan Singer gemacht und der zeigt halt so die Entstehungsgeschichte zum größten Teil das Leben von ihm. Also seine, wie soll man das sagen, Entdeckung, er sagt ja dann zu seiner Frau, ich weiß gar nicht, ob es richtig seine Frau ist, er hat ihr einen Ring geschenkt, aber sie haben, glaube ich, offiziell nie geheiratet oder so. Oder ich habe es nicht ganz verstanden, dass er halt bisexuell ist und obwohl das am Anfang halt so ein bisschen angedeutet worden ist, da steht da irgendwie an so einem Telefon am Telefon in der USA-Tournee und so ganz klassisch, dass es fast schon ein Witz ist, kommt dann halt so ein Trucker mit so einem abgefahrenen Schnäuzer an und dann gucken die sich so direkt auf den ersten Blick so wissend an und dann verschwindet er irgendwie auf den Herrenklo, aber er folgt dann irgendwie diesem Wunsch noch nicht oder vielleicht doch, das wird halt in dem Film nicht so ganz klar. Später, wenn die dann halt irgendwie ihr nächstes Album aufnehmen, Panic at the Opera oder so, Crisis at the Opera, Panic at the Disco, ich verdrehe gerade Bandnamen. Egal, so oder so, da merkt man halt schon, dass er dann doch eher offen mit seiner Bisexualität ist. Es wird auf alle Fälle der Typ gezeigt und der ist einfach nur, weiß ich nicht, in jeder Art und Weise besonders. Er hat halt nicht nur die normale Anzahl von Zähnen, nein, er hat einen extra Satz von Zähnen und deshalb muss er so unbedingt anstrengend singen. Punkt. Er macht auch keine normalen Songs, sondern ein großer Teil des Films oder ein Teil des Films geht halt um Bohemian Rhapsody, das Rock-Oper-Meisterwerk, das irgendwie 6 Minuten lang ist und von einem Rock-Solo in ein Oper-Part wechselt.
Und von Mike Myers, einem von Mike Myers gespielten Plattenboss, so abgelehnt wird, dass es zum Platzen des Plattendeals mit dem führt.
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, denn das fand ich war fast mit eine der schlechtesten Szenen in dem Film. So blöd das klingt. Ich kann dir genau sagen, was mich total genervt hat. Denn total genervt hat mich irgendwie diese Szene, wo die irgendwie und also, okay, Hintergrund, die sind halt in so einem Studio, fernab von allem, irgendwo in Wales und nehmen das dann halt auf und super aufwendig und 60.000 Aufnahmen und so weiter und so fort. Und irgendwann spielen die das
diese Galileo! Nochmal, Galileo!
Genau. Viel höher, genau. Und dann, spielen sie das halt, diesen Plattenboss, gespielt von Mike Myers, aber soweit ich weiß, uncredited und auch mit dicker Maske, du erkennst ihn irgendwie nicht sofort. Und dann geht das so hin und her, ja, der Song ist zu lang und so. Und irgendwann sagt halt Mike Myers Folgendes. Der sagt dann nämlich, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jugendliche jemals im Auto sitzen und headbangend sich diesen Song anhören.
Was natürlich ein Verweis war zu seiner eigenen Rolle
in Wayne's World. Genau. Was auch lustigerweise, Wayne's World hat es ja, glaube ich, geschafft, anders als Bohemian Rhapsody selber, Platz 1 mit Bohemian Rhapsody Platz 1 in den US-Charts zu werden, was der Song, glaube ich, vorher nicht war und erst mit dem Wayne's World Wiederaufnahme geworden ist. So oder so, das fand ich halt so irgendwie so krass unpassend, weil sonst gibt sich halt der Film so viel Mühe, irgendwie realistisch zu sein und es wird darauf eingegangen, dass halt hier irgendwie der Mikrofonständer abgebrochen ist und die deshalb halt mit dem Mikro rumspielen und
aber ganz kurz
mit seinen Katzen umgeht und so. Ja, sorry.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich muss sagen, dass ich in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte und dass ich deswegen es auch nicht als unpassend empfand. Und die Frage an dich jetzt, findest du diesen Satz forciert? Weil ich finde, einen Plattenmanager, der eine Rockband rausbringt in der Zeit, der kann doch durchaus sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass dazu die Kiddies bangen, das ist viel zu, weißt du, so zu
ja, aber dann gespielt noch von Mike Myers.
Ich weiß, sorry, deine Kritik ist völlig zu dick. Deine Kritik ist völlig zu Recht.
Ja, aber
ich frage mich, ob's, wenn man den Wayne's World nicht kennt, ob irgendeiner denkt, was soll das denn jetzt?
Okay, fair. Das gut. Okay, was ich sagen kann, ist, ich relativiere mal schnell meine Aussagen wieder. Das ist mir halt nur so ein bisschen übel aufgestoßen, weil ich habe halt vorher so ein bisschen gelesen und wusste, dass Mike Myers da die Rolle spielt, weil ich habe mir gedacht, okay, von der Story kann ich mir jetzt ja eigentlich bei dem Film nichts versauen und da will ich ja einigermaßen gut vorbereitet sein. Und das fand ich dann halt irgendwie so ein bisschen doof. Aber das macht halt den Film nicht kaputt, ja. Denn der Film gibt sich halt sonst unglaublich viel Mühe, super detailgetreu zu sein. Alleine schon, was halt Settings und Masken und sie haben sogar, und ich weiß gar nicht, wie das war technisch, glaube ich, sehr aufwendig, diese alten Musikvideos neu aufgenommen, aber halt mit den Schauspielern in der Rolle, aber gleichzeitig wieder mit dieser alten Technik, dass du halt quasi dieses neu aufgenommene, keine Ahnung, One Vision Musikvideo, halt das genauso aufgenommen worden ist damals, jetzt halt nur mit den neuen Schauspielern gar nicht mehr so gut auseinanderhalten kannst, weil es wirklich glaubwürdig alles ist. Und da geben sich halt sehr viel Mühe und irgendwie die Leute sehen auch sehr ähnlich aus. Also Marek, ich habe schon wieder vergessen, Remy Malek, den ich ja halt sonst nur aus aus dieser Hacker-Serie kenne, macht auch einen, finde ich, super guten Freddie Mercury, obwohl ich ihn nie damals, ich war da, glaube ich, noch ein bisschen zu jung für oder habe mich nicht genug für Musik interessiert, obwohl ich nie irgendwie ein Live-Interview mit denen gesehen habe, als er noch gelebt hat oder so. Ich meine, ich kannte die Musik, ich habe die CDs gehört, aber ich kannte den nicht, also nicht als, dass ich irgendwie Fernsehinterviews mit denen gesehen habe, mit ihm gesehen habe oder sonst irgendwie ein Buch über ihn gelesen hätte. Aber ich kann mir halt so vorstellen, dass er halt so ist und er kommt halt auch so krass likable rüber, denn selbst wenn halt so diese Band sich so verkracht, ja, ist er immer noch so irgendwie, ja, ist okay, ja, aber irgendwie, wir können das nicht alles so machen und er ist halt irgendwie super, super nett, ja, und halt seine Affinität zum Beispiel für Katzen und dass er sich diese riesige Wohnung holt, wo dann jede Katze ihr eigenes Zimmer hat und so und, was auch so irgendwie so ganz geschickt passiert, der Typ ändert halt so irgendwie 2-3 Mal sein Aussehen, ja, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das passiert einfach so kommentarlos, ja. Plötzlich so von Szene 1 von Szene 2, dann vergeht irgendwie ein Jahr oder so und dann siehst du halt unten links das irgendwie so ein bisschen eingeblendet und dann schwupp hat er plötzlich kurze Haare und Schnurrbart und so und naja, egal. So oder so, ist ein cooler Film, also ich kann ihn nur empfehlen und die Musik macht natürlich auch noch Spaß, sie ist natürlich nicht schlechter geworden. Wenn man natürlich Queen nicht leiden kann, dann wird einem der Film nichts geben. Also da will ich jetzt nichts anderes.
Ah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man Queen dafür mögen muss, um den Film toll zu finden. Ich kann mir so Biopics eigentlich immer angucken, wenn sie gut gemacht sind. Und ich fand der Film... Also ich sag jetzt mal kurz ein paar Sachen, die ich an dem Film...
Ja, klar.
Erstmal, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte, ich weiß nicht, ob wir es nicht sogar im letzten Cast besprochen hatten, dass Sacha Baron Cohen ursprünglich die Rechte mal gekauft hatte und den Film machen wollte, vor 10 Jahren schon oder so.
Ja.
Und er sich dann mit diesen Queen-Leuten getroffen hat und die gesagt haben, ja, ist natürlich schwer, einen Film zu machen, wo in der Hälfte des Films ein wichtiger Protagonist wegstirbt und er, und er dann so wie in der Hälfte des Films. Hey, du willst doch einen Film über Queen machen, ja, Queen gibt's ja noch. Und ich frage mich bei dem Film manchmal, inwieweit, ich glaube, diese jetzigen Queen, die noch lebenden Queen-Leute sind mit involviert gewesen teilweise, inwieweit das teilweise dann so ein bisschen in die Richtung der anderen Musiker geputzt wurde. Also, dass die, wie viel Einfluss die hatten und in so bestimmten markanten Szenen und was für einen Zusammenhalt das war und dieses reumütige Zurückkommen zur Band und diese ganzen Intrigen, die da auch, die ja auch ihn zum Solo-Album getrieben hatten oder zum Solo-Vertrag. Inwieweit die eingefärbt sind, ja. Aber ich frage mich, ist das so wichtig? Man kriegt ja sowieso nie ein Abbild der Realität bei einem Biopic. Und da ist die Frage, es ist auch übrigens nicht die Frage, viele Leute sagen, oh, die Augen sind überhaupt nicht Freddie Mercurys Augen. Das ist egal. Das Schöne ist, dass er es schafft, er ist dann eben unser Freddie Mercury. Und die Bewegungen und alles sind so echt, dass er eben Freddie Mercury wird. Und für die Dauer des Films hat Freddie Mercury dann eben so leichte, der hat so ein bisschen so herausstehende Augen, so wie der Özil, finde ich. Und was ich übrigens gar nicht unattraktiv finde. Also es ist nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, der hat Glubschaugen oder sowas. Aber ich fand, ich fand ein paar Sachen noch gut an dem Film. Ich fand, der Film hätte natürlich extrem einfach die Leute zum Heulen bringen können, indem er auch praktisch das Siechtum, was nun mal die AIDS-Krankheit mit sich bringt, das langsame Abbauen, ja, des Körpers und der Abwehrkräfte visualisiert hätte. Ja. Man hätte praktisch locker 20 Minuten halbe Stunde darauf verschwenden können, mit viel emotionaler Musik und Tränen und den Tod Freddie Mercurys zu inszenieren. Und ich fand's gut, dass man das gemacht hat, was er selber ja auch gesagt hat, zumindest im Film, so von wegen, wenn einer weint oder jetzt irgendwie hier drüber reden möchte, dann gehe ich oder so. Ich will, dass wir jede Sekunde, die ich lebe, auch noch das Leben zelebrieren oder die Musik, irgendwie sowas in der Richtung, ja.
Ja.
Und das fand ich total sympathisch und angenehm, dass der Film das nicht gemacht hat, weil das ist immer ein einfaches Ding, ja? um Emotionen zu holen. Und wenn du Emotionen abholst, dann fühlen sich die Leute auch meistens verbundener oder messen dem Film mehr Wert zu. Ja? Und was wäre E.T. gewesen ohne das Geheule, ohne dieser, dass man dachte, er wäre tot oder so. Weißt du, diese ganzen Geschichten fand ich gut, dass der Film gedacht hat, nein, wir zelebrieren sein Leben und die Musik. Und eigentlich ist das Ende ja nicht das ist dieser, im Grunde könnte man sagen, ein letzter, der größte Auftritt von ihm gewesen. Und danach ist nur noch Beiwerk. Also ich weiß überhaupt nicht, ob danach überhaupt noch was kommt. Ich glaube, da kommt nur noch die Credits. Ich weiß nicht, oder vielleicht kommt noch so ein Text. Aber ich glaube, oder eine Beerdigung, ich weiß es nicht mal mehr. Aber es wird auf jeden Fall, spricht einiges dafür, dass ich komplett nicht mehr weiß, ob da am Ende noch irgendwie großartig was gezeigt wird. Das hat mir saugut gefallen. Ich fand unglaublich gute Schauspielleistung. Ich fand wirklich, der Freddie Mercury, es gibt so auf YouTube so nebeneinander gesetzte Filmszenen, und ich habe inzwischen im Interview gehört, ja, er hat sich natürlich in diese Person eingelebt. Der erste Drehtag war der Wembley-Auftritt. Der erste Drehtag. Und er hat gesagt, warum machen die das? Wahrscheinlich wollen sie gucken, ob sie sich sehr viel Geld sparen können. Ja. weil wenn das nicht läuft. Und das ist natürlich echt ein krasser Sprung ins kalte Wasser für einen Schauspieler, ja. Wenn du praktisch die wichtigste Szene und das, die erste Szene, die du überhaupt jemanden spielst, ist auch gleichzeitig die Schlüsselszene fast schon, wenn man so sagen will. Und ich fand es so angenehm, sein Schauspiel, dass als meine Frau mich fragte, wie ist der Film, und ich so ein bisschen erzählt habe und dann irgend so ein Interview ihr gezeigt hatte mit dem Hauptdarsteller, warum fällt mir der Name die ganze Zeit nicht ein? Egal.
Rami Malek.
Genau, Rami Malek. Dass er mir immer sympathischer wurde. Ich kenne die Serie, diese Nerd-Serie, diese Robot-Geschichte nicht. Aber dass ich unglaublich Lust hatte, mir den Film noch ein zweites Mal anzugucken, um einfach sein Schauspiel zu genießen. Und ich finde, es sagt schon einiges. Und ich finde, auch wenn der Film natürlich dadurch, dass er so ein großes Thema behandelt, und er kann natürlich keine Grenzgänge machen, er kann nichts experimentell machen, so ein Biopic. Und deswegen haben Biopics natürlich auch immer ein bisschen schwer, um so den ganz großen filmerisch-künstlerischen Wurf zu landen, finde ich. Ich fand ihn zum Beispiel, also wenn jemand sagen würde, Star is Born oder Bohemian Rhapsody, würde ich immer zu Bohemian Rhapsody raten. Weil ich fand's großartig.
Denke ich auch. Also dafür ist halt einfach, ist einfach auch für eine ganze Dimension anders. Also ich meine, es klingt jetzt assig von
mir, weil
ich
es genau nicht
gesehen habe. Aber ich meine, da müssen wir uns ja nichts vormachen, dass Queen da irgendwie die größere Band
ist. Und wie schwierig ist es, umso ikonischer und größer der Star ist, den du spielst, ja, umso größer ist die Fallhöhe, umso größer ist die Chance, dass du es verbockst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel, und bei Queen, ja, bei Freddie Mercury ist es ja nicht nur der Gesang. Man kann ja sagen, oh, der lip-synkt, ja, aber da ist es ja dieses Gesamte, diese Ausstrahlung, dieses Affektierte und dieses Flamboyante. Und ich glaube, zum Beispiel den Michael Jackson will doch keine Sau spielen, zum Beispiel.
Und meinst du, wenn es jetzt einen Michael Jackson-Film geben würde?
Genau, sollte? Weil es kommt, also es kommt ein Elvis-Film und es kommt ein Elton John-Film.
Aber Elton John ist doch noch gar nicht tot.
Ja, und aber es kommt trotzdem Elton John-Film. Und zwar spielt den der Typ aus Kingsman und Eddie the Eagle, der Hauptdarsteller.
Ach, der ist ja, wow, krass, der ist aber ordentlich jung, oder? Ist
ja, aber in dem Film spielt er das. Du musst mal den Trailer angucken. Ich muss sagen, dass der Trailer nicht uninteressant aussieht. Okay. Aber klar, die Frage ist, was sagt Elton John zu Elton John?
Ja, klar, das, ich denke mal, der wird sich freuen. Ne? Also ich weiß halt von Elton John nur, dass er mal gesagt hat, als er Hakuna Matata geschrieben hat, dachte er, es ist das Ende an seiner Karriere angekommen.
Ah ja, vielleicht, ich meine, hat er seitdem noch mal richtig große Hits gehabt? Ah ne, wahrscheinlich das gab es schon, das Lied, dieses Lady Di-Lied.
Ja, ja, genau. Das ist ja lustig, weil das ist halt das andere erfolgreiche Lied neben irgendwie Bohemian Rhapsody irgendwie, oder ich weiß auch schon nicht mehr.
Aber
ich weiß auch nicht, du musst mir noch eine Sache erklären. Ich meine, vielleicht bin ich ja nicht so der absolute Queen-Experte, aber in dem Film wurde irgendwie 17 Mal dieser Song Driving in My Car erwähnt, die B-Seite von dem Single-Release von Bohemian Rhapsody. Warum ist der Film so schlecht? Oder ja, der Song, ist dieser Song so schlecht oder so? Da gibt es eine Diskussion drüber in dem Film. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich gestehen. Ist das irgendwie ein Inside-Joke oder ein offenes Geheimnis, das ich noch nicht kenne?
Nö. Also so, da fragst du vielleicht auch den Falschen. Ich muss sagen, dass mein Vater mir zu meinem 14. Geburtstag war es, glaube ich, 13. oder 12. sogar. Was erzähle ich denn? Habe ich neben einem Skateboard 2 Vinyl-Schallplatten bekommen. Beides Schallplatten, die er sich gekauft hatte, weil er dachte, das ist so ungefähr sein Musikgeschmack. Ja. Und beides Schallplatten, die mich unglaublich beeinflusst haben, weil damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gab es ja kein Spotify und alles. Hatte man, wenn man eine Platte hatte, dann war das praktisch auch Musik, die man automatisch viel hören musste oder gehört hat.
Und klar, lass mich raten, das eine war das Otto Walkes Album und das andere war der Turtles 1 Soundtrack.
Du schätzt mich jünger, als ich bin, weil Turtles, da war ich schon, das hab ich genau gerade nicht mehr mitgenommen, diese Turtles-Phase, überhaupt nicht. Aber das eine war die Greatest Hits von Queen.
Ah, okay.
Also es gibt verschiedene Greatest Hits, aber so eine schwarze mit so einem roten Rand. Und das andere war, und das hat mich mehr gewundert, weil mein Vater, ohne dass ich diese Gruppe überhaupt jemals erwähnt hatte, mir diese Platte praktisch blind gekauft hat, war Kill 'Em All von Metallica, wo ja auf dem Cover ein Hammer mit so Blutspritzern drauf war, was mich doppelt geschockt hat. Und diese beiden Platten habe ich tot gehört, während ich gezeichnet habe, weil ich habe ja schon immer viel gezeichnet und Comichefte gezeichnet, und da ist es schönste Nebenbeschäftigung, nebenbei Musik zu hören, und deswegen habe ich schon einen speziellen Band mit Queen. Andererseits würde ich mich nicht so als Queen-Fan bezeichnen. Es ist aber trotzdem so, wenn ich Queen höre, ist es vielleicht ganz gut vergleichbar mit ABBA. Wer in den 70ern Kind war, wie ich, der hat ABBA gehört, und damals hatte man auch noch nicht so eine ausgesprochene Meinung zu Sachen als Kind, ja, also dass man sagt, was ist das für ein Kommerz-Scheiß oder sowas, sondern das war einfach so eine Art, das gehörte zum Leben dazu, ist im Hintergrund und im Auto gelaufen und okay. Und wenn ich ABBA höre, ich kann da richtig mitgehen, weil das immer so Emotionen hochbringt und ich die Lieder einfach gut finde, weil ich mich nie dagegen wehren konnte, weil ich einfach noch keinen Geschmack hatte als Kind. Und so ähnlich ist es mit Queen. Also von daher, ich bin kein Queen-Fanboy. Ich muss sagen, dass ich Queen aber trotzdem, dass ich es schon eine gute Gruppe finde und sie echt viele gute Lieder gemacht haben. Also ein krasses Repertoire für die Zeit, die sie hatten. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, fand ich die Stones zum Beispiel immer cooler.
Ja, ich habe eh keinen Musikgeschmack, also ich
höre alles. Hör doch, wie du das sagst. Nee, du Sportfreunde, Stiller nicht, du Hater. Fand ich übrigens immer so eine Gruppe, wo ich mich gefragt habe, merkt außer mir niemand anders, dass die überhaupt nicht singen können? Also da,
ja, das ist das, was ich will.
Sollte Sportfreunde Stiller mich animieren, selber in die Popmusik abzugehen und zu singen, weil das scheint ja irgendwie... Aber die haben dadurch, vielleicht ist es auch was Sympathisches. Wie findest du denn, Entschuldigung, liebe Zellmeute, dass wir abdriften, was kannst du denn zum Beispiel mit den Ärzten anfangen?
Ja, es ist erstaunlich. Es gibt ja quasi, da gibt es keine leichte Antwort drauf. Also, oder kurz, die kurze Antwort ist, die Ärzte finde ich gut. Hauptsächlich deshalb, nicht unbedingt, keine Ahnung, ich habe nicht so unbedingt den großen Rebell-Drang in mir, aber die haben halt Songs, die irgendwie, keine Ahnung, die eine gewisse Leichtigkeit mit haben und irgendwie einen gewissen Tiefsinn. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Der eine Song ist irgendwie Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist zumindest der Text, wo halt, ich hoffe, das ist überhaupt ein Ärzte-Song, oder wenn, dann war es eine von den Single-Auskopplungen. Da habe ich ein bisschen Angst. Zumindest, da geht es halt darum, dass halt irgendwie jemand irgendwie von seinen Bekannten und Freunden zugetext wird, und er das eigentlich gar nicht hören will. Also das sind alles Dinge
von... Da dachtest du, my life.
Ja, genau. Und dann denke ich mir so, oh cool, das hat eine gewisse Tiefe. Und der andere Song, der mir gerade einfällt, vielleicht, wenn ich nochmal länger mehr mich mit allen Werken auseinandersetze, ist Die Junge. wo Junge, was soll aus dir werden? Und dann
das sind alles neuere Lieder, also mit neuer meine ich in den letzten 15, 16 Jahren, oder?
Ja, definitiv. Zumindest dort, und da merkt man halt irgendwie so, dass sie sich viel Gedanken, oder zumindest kommt mir das nur so vor, um ihren Text machen. Denn es geht da um einen Sohn, der halt offensichtlich irgendwie nicht weiß, wohin es in seinem Leben gehen soll. Er hat halt irgendwie Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm und so, das ist irgendwie dieser Refrain. Und seine Eltern reden halt auf ihn ein. Dieser Song ist aus der Sicht des Vaters geschrieben. Und an einer Stelle sagt er so irgendwie, wir werden dich enterben. Ja? Und dann gibt es halt immer so einen kleinen Chor im Hintergrund, der dann irgendwie diese bestimmte Satzzeile wiederholt. Aber an dieser Stelle singt halt der Chor, was soll das Finanzamt sagen? Und das, finde ich, ist halt unglaublich tiefgründig. Vielleicht denke ich da auch einfach zu viel darüber nach, weil das nach deutschem Recht halt nicht einfach ist, seine Kinder zu enterben.
Das habe ich gerade auch gedacht, die kann man ja...
Ja, die haben halt einen Pflichtanteil, und dann ist das in den USA, wo du halt in den letzten Willen reinschreiben kannst, ich gebe alles meiner Katze, so genau. Ich gar nichts. Ja, das geht halt in Deutschland nicht. Ja, die Kinder haben halt einen Anspruch auf das Erbe. Ja, und deshalb halt diese Textzeile reingesetzt, was soll das Finanzamt sagen? Und weiß nicht, sowas amüsiert mich total, weil da denke ich halt immer so, ach krass, da haben die sich richtig viel Mühe gegeben. Aber vielleicht mag ich auch einfach nur so einen Klamauk, wie zum Beispiel letztens habe ich im Auto etwas, was ich überhaupt gar nicht kannte, McFitty gehört, ich küsse meine Augen oder ich küsse deine Augen, wo es die brillante Textstelle gab, mir geht es heute nicht so gut, wegen random Gründe. Und da muss ich sagen, ja, das kenne ich tief und das trifft mich gut.
Ich küsse deine Augen ist so ein bisschen so eine...
Nee, ich küsse meine Augen, das ist wichtig, glaube ich.
Aber ich glaube, das heißt, ich küsse deine Augen. Das sagen immer das sagen auch viel rappende Mitmenschen
mit Migrations... Das ist mich gut.
Mit Migrationshintergrund, wenn die eigentlich, gerade die Rapper mit Migrationshintergrund, ich möchte nämlich gar nicht, es gibt ja sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, die völlig relaxen, aber gerade Rapper mit Migrationshintergrund haben ja ein ganz besonders schwieriges Verhältnis zur Homosexualität, und deswegen finde ich es immer lustig, wenn sie sagen, hey Bruder, ich küsse deine Augen. Dann denke ich mal, was... Erstmal, ich finde auch übrigens, wenn ich das mal sagen darf, gut, dass du es ansprichst, ich finde die Floskel, ich küsse deine Augen, ist bei mir was total Unangenehmes, weil ich kann mir schon nicht mehr vorstellen, wie jemand sich Kontaktlinsen in die Augen macht, geschweige denn, dass jemand seine dicken Lippen so... Muah. Also von daher... aber gut, lassen wir das.
Dazu wollte ich nur sagen, ich glaube, der Song heißt gar nicht so. Das kommt im Refrain so. Der Song heißt, glaube ich, gut, dass es mich gibt.
Ich finde es übrigens herzzerreißend, wie du das Wort Refrain aussprichst. Aber
wieso? Wie habe ich es denn ausgesprochen?
Sag's doch einfach mal.
Refrain?
Nee. Hörst dir im Nachhinein mal an.
Ja, okay, ich muss mir nochmal...
Du sagst nicht Refrain, du sagst Refrain.
Scheiße, habe ich das wirklich getan?
Ja, das ist doch gar nicht schlimm, ist es süß.
Nein, das ist meine harte Ruhrpott-Ausbildung.
Nee, ich glaube auch, dass es gibt auch Sachen, die man als Kind mal falsch gelernt hat und wo man natürlich weiß, dass sie falsch sind, die man aber dann manchmal wieder so zurück... Ich habe auch einen Freund, wo es so weit ging, dass ich mich gefragt habe, ob ich ihn überhaupt verbessern sollte, als er gesagt hat, nee, aber das ist ja ein ganz anderes Filmgenre.
Ja.
Das ist bitter. Ich bin ja dran, lustigerweise. Und ich habe zwar noch First Man, der heißt, glaube ich, der erste Mann auf dem Mond oder so bei euch, ich habe es vergessen, oder die Landung oder...
Der erste Mann auf dem Mond oder wie die Saturn-Rakete funktioniert. Das ist, glaube ich, der offizielle Titel.
Aber ich möchte eine... wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, ja. Und ich möchte eine Netflix-Serie gerne benennen.
Oh, da kann ich auch noch was
sagen. Die wahrscheinlich under the radar fliegt für viele, weil sie so uninteressant aussieht. Und zwar rede ich von der Serie Wanderlust, also Wanderlust geschrieben.
Okay.
Und ich bin...
Dann heißt die Serie doch Wanderlust, oder bin ich doof, aber egal.
Was?
Du hast gerade gesagt, die Serie heißt Wanderlust. Und dann sagst du, Wanderlust geschrieben. Und dann überlege ich gerade, warum heißt sie dann nicht Wanderlust? Aber egal, sorry.
Ja, weil es eine englische Serie ist.
Ja, aber es ist doch ein egal.
Nein, es ist eine Wanderlust ist eine, you wander around.
Wunderkind oder so, oder wenn, egal, völlig egal.
Ja, das ist nicht Wunder, es ist Wander, von Wandern.
Aber ja, sie.
Ich weiß, du hast völlig so, recht. Okay. Aber Wanderlust ist ein. Wanderlust ist. Du hast aber recht. Wanderlust ist ein Fremdwort im Englischen, meines Wissens.
Ja, nein, also nein, ich hab's gerafft.
Ist es trotzdem. Aber ich hab's halt. Dadurch, dass ich die Serie, eine englische Serie gesehen habe und hier im Fernsehen kam ich nicht darauf, sie Wanderlust zu nennen. Und es gibt ja das Wort Wanderlust. Es gibt meines Erachtens sogar einen Film, der Wanderlust hieß. Mit Ben Stiller, oder? Egal. Mit Toni Collette, die wir alle kürzlich noch in Hereditary bewundern durften. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich den hier im Cast besprochen habe. Das liegt daran, dass du Sau eben hier Monate den Schleifer rein hast kommen lassen. Aber einer der weirdesten, beklemmendsten Horrorfilme der letzten Jahre. Allerdings mir auch dann teilweise. Also es wundert mich gar nicht, dass er von dem Witch Regisseur gedreht wurde, weil das ähnlich so ist. Ich weiß nicht, ich kann mit dem Film nichts anfangen, so wirklich. Also sie sind toll gespielt und alles, aber irgendwie finde ich es dann doch zu anstrengend, um damit meine Zeit zu verbringen. Entschuldigung. Mhm. Mit Wanderlust, Toni Collette und einem Stephen McIntosh war mir auch nicht so ein Begriff. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob er irgendwas anderes gemacht hat in seinem Leben. Filmmäßig. Ah ja, Lockstock und Two Smoking Barrels und solche Geschichten.
Oh, der war noch gut.
Ja, der war super. Und Underworld und so weiter. Wanderlust erzählt die Geschichte. Es sind übrigens nur 6 Episoden. Deswegen auf jeden Fall die Mühe wert. Eines Paares, irgendwann in den späten 40ern, frühen 50ern altersmäßig. Verheiratet, 2 Kinder, die so gut wie aus dem Gröbsten raus sind. Also die Tochter ist, glaube ich, fertig mit der Schule und der Sohn, der ist, was weiß ich, wahrscheinlich 10., 11. Klasse, sowas. Und die irgendwann sich einigen, also es läuft nicht mehr so ein Bett und überhaupt, und dann überlegen sie, ob sie nicht so eine offene Beziehung, wie man so schön sagt, leben wollen. Also, dass sie sich immer noch lieben auf emotionalem Gebiet, aber fremdficken dürfen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Und die Pilotfolge hatte dann teilweise so Szenen, wo ich dachte, oh, wird das eventuell ein bisschen zu albern? Also dann die eine ist Lehrerin und die erwischt dann jemanden in irgendeinem Zimmer beim Wichsen, so einen Kollegen und so, peinliche Stille und solche Sachen, wo ich dann dachte, hei, geht es jetzt am Ende in so eine American Pie-Richtung? Und die ganze Idee mit Fremdgehen und so weiter ist ja sowieso schon, bietet ein breites Feld an lustigen möglichen Szenen. Und dem Film gelingt ein Spagat, den so wenige Werke, ob jetzt Film oder Serien, hinkriegen. Nämlich, dass der Film die Emotionen, die Handlungen irgendwo nachvollziehbar sind, es einen lustigen und spannenden, wenn man so will, also nach dem Motto, wie geht's jetzt wohl weiter, Aspekt hat. Und gleichzeitig aber auch einen emotional geladenen Aspekt, der natürlich bei sowas ist. Und es gibt da eine Bottle-Episode, die für mich eine der größten schauspielerischen Leistungen ist, die ich überhaupt in den letzten Jahren gesehen habe. Und diese Bottle-Episode ist fast zu 90% ein Gespräch bei einem Therapeuten. Man könnte mal sagen, es gibt nichts Langweiligeres. Oh Gott, ich will mir das nicht angucken. Eine ganze Episode, die nur praktisch 2 Gesichter, die sich angucken, wo eins erzählt und das andere ab und zu mal eine Frage stellt. Allerdings passiert hier so viel, also ganz davon abgesehen, dass die Therapeutin eine extrem attraktive Frau ist und die Hauptdarstellerin eine extrem ausstrahlungsvolle Frau, ist es wirklich eine Pracht, das Mienenspiel zu sehen, was die mit Augen ausdrücken, wie oft beide so an der Grenze zum Weinkrampf sind, aber dann nicht weinen. Aber das muss man erstmal hinkriegen, praktisch die Augen auf so einem bestimmten Maß befeuchtet kriegen, dass es eben nicht mehr nur einfach gut befeuchtete Augen sind. Ich trete das vielleicht zu breit, aber ich fand die Serie, auch wenn sie jetzt nicht versucht, super tief zu gehen, fand ich, hat die wirklich Großes geschaffen. Und diese Idee, ey, geil, ich kann fremd ficken und es wird bestimmt alles ganz cool, die sich vielleicht jeder total toll ausmalt, wenn er in einer festen Beziehung ist, ja. Die hat natürlich auch ihre Ecken und Kanten, ne? Und meistens geht da wahrscheinlich, ist es nicht so, dass da niemand komplett ungeschoren emotional da rausgeht aus so einer Geschichte. Schaut es euch an, es sind schönerweise nicht nur diese Hauptbeziehungen als Handlung, sondern auch noch Sachen, die die Kinder erleben. Und es hat diesen wunderschönen englischen Humor und auch diese englische Art und hat sehr sympathische Charaktere. Also ich fand wirklich, ich habe so viel gute Sachen gesehen auf Netflix, aber irgendwie über die reden auch alle. Also über die neue Narcos-Season oder was weiß ich was geredet wird. Aber ich fand, das war mal wieder was, wo man sagen könnte, hey, schaut euch das mal an. Das habt ihr bestimmt sonst nicht auf dem Zeiger.
Klar. Ja, das einzige Neue, was ich auf Netflix gesehen habe, war halt hier diese Sabrina-Serie.
Oh Gott! Da hat der Robot, ein Stream-Freund, hat die mir ans Herz gelegt, aber ich weiß nicht, ob das mein Ding ist.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also zum Ersten kann man sagen, sie ist nicht schlecht, aber das Problem ist halt, ich kannte die Original... Okay, das Original ist ein Comic, ja, und den Comic kannte ich gar nicht. Punkt. Ich kannte nur die Fernsehserie. Die Fernsehserie, die, weiß ich nicht, habe ich 2-3 Mal reingeschaltet damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe, und das ist wirklich lange her. Und fand ich, weiß ich nicht, okay. Also nie, dass ich gesagt habe, oh, das muss ich jetzt unbedingt weitersehen, oder das fand ich jetzt super lustig. Das einzig Interessante an der Serie ist, weiß ich nicht, das Setup ist halt irgendwie so eine Horrorserie, viel mehr als...
Ist es nicht sowas wie Buffy?
Es ist sowas wie Buffy, ja, es ist das Abgefahrene da dran, aber nicht so gut. Das Schlechteste an der Serie sind die Masken, fällt mir gerade ein, und sonst, ja, es ist okay.
Echt krass. Es gab aber also zwei Sachen zu Netflix. Einmal, schau dir mal die Drew Barrymore-Serie an, wo sie so eine Zombie-Mutter ist. Klingt ein bisschen abgefahren, ist es teilweise auch, ist sehr gory, sehr lustig. Und gibt es 2 Seasons
ist schon. Ist das Santa Clara Diet?
Genau.
Ah, okay, ja, da habe ich, glaube ich, die erste Folge von gesehen. Ja,
ja, der geht ziemlich ab irgendwann. Und ja. Es gibt aber auch eine Serie, die Stephen King als das Beste, was es horrormäßig gab, der letzten Jahre bezeichnet hat. Irgendeine Haunted-Irgendwas-Geschichte, aber habe ich auch nicht gesehen. Ich bin eben nicht mehr so in dem Horror-Ding drin, aber ich habe gedacht, dass es dir vielleicht ja was gibt, aber...
Ja, also Horror ist halt auch nicht so mein Favorite-Dingen. Das ist halt, ja, Punkt. Aber würde ich mal auf alle Fälle angucken, weil ich halte eigentlich von Stephen King recht viel. Der kann ganz gut.
Nee, aber er hat es nur gesagt, dass das
gut ist. Ah, ja, stimmt, er hat nur gesagt. Aber trotzdem, ich vertraue ihm mal, sagen wir es mal.
Also ich muss jetzt doch, der First Man hast du aber nicht gesehen, oder?
Nee.
Okay. Dann sind wir durch eigentlich, oder?
Ja, wir müssen einfach viel regelmäßiger aufnehmen, Philipp. Nimm mir bitte etwas mehr Zeit.
Ja, nein, du musst aber auch mehr ins Kino gehen, mein Freund.
Ja, das ist halt das
auch. Aber es bringt auch nichts, Problem, wenn du sagst, okay, ich habe ja gar nichts gesehen. Also es ist ja ein Wechselspiel zwischen, ich habe keine Zeit aufzunehmen und ich hätte ja Zeit aufzunehmen, aber ich hatte ja keine Zeit, Filme zu gucken. Ja, da muss ich was tun, sonst fühle ich mich des Betruges schuldig an den Patreon-Leuten. Und Leute, die den Druck auf dich erhöhen wollen, sollten natürlich zu Patreon, zur Zelluleute-Patreon-Seite und da einfach mal so ein kleines Abo abschließen. Dann wird der Carsten hoffentlich den Druck fühlen.
Okay. Ich kriege das alles.
Aber übrigens, ich hab, wenn ich jetzt so dein Bart sehe, ich habe extra für dich eine Weihnachtskarte Hashtag ho ho ho.
Ja, aber ich beim Bart, den habe ich ja, zum größten Teil aus Bequemlichkeit, ja.
Sagen sie alle.
Rasieren ist einfach.
Und du hast es schon gehabt, bevor es cool war.
Stimmt. Ja, ich bin ja schon älter, bevor es Coolheit gab. Und das, was ich halt noch an, also was halt nicht hipstermäßig ist, ich mache ja den Schnurrbart immer sehr kurz, weil das ist
ich auch
das Nervigste am Bart.
Das stört beim Vagina-Lecken sonst.
Auch, auch generell bei vielen anderen Sachen.
Leute, wir haben euch lieb. Sorry, dass wir bis nächstes Mal sind wir wieder live. Es gab technische Probleme. Es war uns ein Fest. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, geht nachts an eine Tanne bei Vollmond und während ihr an die Tanne uriniert, äußert euer Feedback, eure Wünsche und mit etwas Glück habt ihr danach eine leere Blase. In diesem Sinne, es war schön. Tschüss.
Es war mir eine Ehre. Einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.